was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Aber von sowas guten Tag hier.
Ja, moin moin. Also das ist ja ein Wetterchen da draußen.
Es ist
das
schön. Ist wir haben Wochenende. Es ist die 107. Folge von Is was Hase, dem leckersten Podcast der Welt. Und wir haben einen richtig, richtig tollen Gast. Endlich mal wieder einen Live-Gast. Wir freuen uns immer, wenn uns die Gäste im Studio besuchen. Er kann, würde ich sagen, Worte so präzise servieren wie ein Sternekoch. Sein Verstand ist messerscharf. Lauwarmes Gelaber ist nicht so sein Fall. Er ist Journalist, Fernsehmoderator, Maler, Unternehmer, also Künstler. Mal sehen, ob wir ihm heute ein paar Geheimrezepte entlocken können für gutes Essen, für gute Kunst, vielleicht auch fürs Leben selbst. Conny, er ist auch hin und wieder Freizeitkellner in deinem Palazzo.
Er ist nicht nur Freizeitkellner, er hat auch Ähnlichkeit mit Maulwürfen. Wir können jetzt so ein Rätsel draus machen, denn er bewegt sich ja auch oft in dunklen Gefilden unter dem Wasser.
Fast schon klaustrophobisch.
Ja.
Möchtest du ihn ankündigen?
Michel Abdullahi.
Da bin
ich. Habe ich richtig ausgesprochen?
Wunderbar. Ich bin, also besser geht's nicht. Auch ihr seid süß. Das ist eine sehr schöne Anmoderation.
Wir sind,
also,
wir sind so glücklich,
auch
dass du da
mich.
Bist.
Ich bin so gerne. Ich halte, dass ich endlich schaffe. Das
ist, wir, ja, alle, wir haben lange dran rumgedoktort, ja. Sagen wir mal so. Ne?
Ich habe diesmal, als Cornelia gefragt hat, habe ich gesagt, also egal, was an dem Tag ist, ich bin da, fertig ist die Geschichte. Ich glaube, ich habe keine 10 Sekunden. Ich habe gesagt, ja, fertig.
Sie schrieb,
ich versuche es nachzuhören. Ich habe gesagt, das tut mir so wahnsinnig leid. Das ist leider in meinem Leben so, da müssen aber alle mitleben, dass ich leider, ich habe gar nicht so viel zu tun, möchte ich vorweg sagen, aber ich nehme mir ab und zu mal eine Zeit, wo ich sage, heute gehe ich mal einfach spazieren, weil sonst wäre ich verrückt.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden bestimmt sagen, ah ja genau, das ist der vom Captain's Dinner oder es ist der vom Nazidorf oder es ist der von Dieb und Deutlich. Was hast du am liebsten?
Früher war ich ein bisschen empfindlich, weil ich so zeigen wollte, was ich alles mache, aber ich habe so im Laufe des Lebens gelernt, es ist egal, wenn die Leute mich mit was verbinden, dann sagen die das und dann können wir darüber reden. Ich will ihnen gar nicht aufdrängen. Ich mache aber noch was anderes, also die mache ich alle gerne. Aktuell mache ich Dieb und Deutlich sehr gerne, weil es neu ist. Also ich habe das früher ja auch ab und zu mal ersatzmoderiert, aber ich habe ja plötzlich mit Menschen zu tun, die sind viel jünger als ich. Und dann sitze ich dann dort, die haben alle, weiß ich nicht, 1 bis 30 Millionen Follower auf Instagram und reden über ihr Leben und erzählen, was sie so gemacht haben. Und ich sitze erstaunend daneben und lerne. Es ist eine Herausforderung, die ich ganz cool finde.
Ich habe vornehmlich davon so Bits auf Social Media gesehen. Eine ganze Folge habe ich noch nicht gesehen. Das ist, wer es nicht kennt, sowas wie ja die junge Talkshow des NDR.
So das ist eigentlich die NDR-Talkshow in Jung, richtig?
Genau.
Genau. Mit Prominenten, die viel prominenter sind als die Prominenten, die in der NDR-Talkshow sitzen, bizarrerweise, weil die weltweit ja unterwegs sind. Ne? Das darf man ja nicht vergessen.
Ja.
Jürgen Dreves hat in Deutschland gesungen und kennt man noch in Deutschland. Und ich mag Jürgen Dreves sehr gerne, aber dann kommt XY, denken sie so, krass, der folgen einfach mal, weiß ich nicht, so 5 Millionen Menschen aus der ganzen Welt. Und die kommt, weiß ich nicht, aus Shanghai über Dubai nach Hamburg und fliegt nach Los Angeles und hält nochmal hier in Lockshed im Studio. Das ist schon faszinierend. Ich finde es geil.
Es ist doch super, solche Leute kennenzulernen, oder?
Absolut, ja. Absolut.
Heute wollen wir dich
haben. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ich bei solchen Gesprächen immer sehr schnell verspüre, wie alt ich bin.
Ach komm.
Ja, es ist so.
Ja, das stimmt. Aber das ist gut. Das ist irgendwo auch gut. Also ich bin ja da als ein bisschen älterer bei Dieb und Deutlich, um auch mal eine andere Frage zu stellen. Aber es hält einem trotzdem jung. Also oder zeitlos. Ich finde, wir sind zeitlos. Conny, lass uns sagen, wir sind zeitlos.
Das ist sehr, sehr schön formuliert. Aber ich muss auch sagen, ich war letztes Wochenende zu einem Geburtstag eingeladen und da hatten wir unsere beiden Hunde dabei. Und dann habe ich irgendwann so in dieser ganzen Planungsphase überlegt, was machen wir denn, wenn die Hunde im Hotel die ganze Nacht bellen, wenn wir auf dieser Party sind. Und dann habe ich meinen Patensohn mitgenommen mit seinem kleinen Bruder. Die sind 8 und 12 Jahre alt. Und die haben dann auf unsere Hunde aufgepasst. Und dann sind wir mit denen essen gewesen, kommen aus dem Restaurant und Sissi macht ihr großes Geschäft, meine Hündin. Und dann sagt er, hey, Sissi hat eine Wurst gedroppt. Was soll ich machen? Und da habe ich nur so gedacht, so hey, es ist auch mittlerweile eine ziemlich andere Sprache unterwegs.
Eine Wurst gedroppt,
das ist jetzt bei uns magisch geworden.
Ja, okay. Sissi, eine Wurst droppen. Wurst, geil, das ist cool.
Die Kaki-Tüten heißen jetzt auch Dropboxen. Fiel mir dabei ein.
Herrlich, genau solche Themen passen zu einem kulinarischen Podcast.
Sehr gut, ja, Würste doch immer, ja. Wer mag sie nicht.
Hast du Tiere irgendwie?
Nee, ich habe Tiere brauchen viel Aufmerksamkeit und das schaue ich dann nicht noch dazu. Ich hatte mal einen Vogel, als ich ein Kind war, den habe ich irgendwie so geschenkt bekommen. Ich glaube, das Paar, wo ich diesen Vogel herbekommen habe, die wollten ihn loswerden. Putschi, der Wellensittich, der irgendwie viel zu alt geworden ist, die werden irgendwie gar nicht so alt und der wollte nicht sterben. Ich habe den Käfig der so offen gelassen, wenn man der Putschi mal rausfliegt und irgendwie ich sag, huch, der ist weggegangen.
Alle Ventilatoren aber angemacht.
Bis ich 18 war, war Putschi da und ist nicht gegangen. Und danach habe ich gesagt, erstmal keine Tiere.
So, jetzt wollen wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Pass mal auf, wir machen am Anfang jetzt eine kleine Schnellfragerunde.
Gerne.
10 Fragen.
Gerne.
Meistens entweder oder Fragen. Wir sind sehr gespannt. Es geht los. Bier oder Wein?
Wein.
Feinkost oder Hausmannskost?
Hausmannskost.
Kochen oder bekocht werden?
Kochen.
Kochen nach Rezept oder Freestyle?
Nein, Freestyle. Wer braucht Rezepte?
3 Zutaten, die immer in deinem Kühlschrank sind?
Milch und Milch. Ich sterbe ohne. Ich kann auch sagen Milch, Sahne und Joghurt. Also alles, was die Kuh so hergibt. Butter. Und die Kuh selber auch. Die ist auch häufig da. Kühe.
Sehr gut. Wenn du die Macht hättest, eine Zutat grundsätzlich zu verbieten, welche wäre es?
Oh, das möchte ich nicht. Also einfach viel aus Japan.
Okay.
So eigenartige Sachen. Niemand braucht, weißt du, so Bohnen in süß gefüllt mit weiß ich nicht was. So.
Ja. Okay, wir haben gerade mal die Hälfte. Ich mach die Musik nochmal
okay,
an.
Okay, wir haben
mal
okay, bist du langsam.
Nein, verdammt, nein, so langsam. Ich mach einfach die Musik nochmal an. Frühstück, herzhaft oder süß?
Süß. Natürlich süß.
Wasser still oder sprudelt?
Still. Okay. Iranisch still.
Dein letztes selbstgekochtes Gericht?
Gestern Abend, iranischer Eintopf. Ist auch noch was da für 3 Tage. Ich habe mich ein bisschen vertan mit dem Wetter. Ich dachte, es wird kälter. Jetzt muss ich Eintopf bei 17 Grad essen.
Sehr schön. Wie geht der iranische Eintopf?
Sämtliche Hülsenfrüchte, die da sind, kommen rein. Also Bohnen, Kichererbsen, Linsen, iranische Linsen, ein bisschen Reis und dann kommen Kräuter dazu. Alles, was du hast. Koriander, Minze, Petersilie, Boxhornklee, Zwiebeln und dann wird das alles sehr lange gekocht und am Ende kommen ein paar iranische Dörrpflaumen rein. Und hast du so ein bisschen Zitrone und hast du ein sehr süß-saures, herzhaftes, unglaublich nährhaftes, der Magen und der Darm danken es dir und du fühlst dich so voller Energie, kannst du immer aufwärmen, kannst du nichts falsch machen mit.
Wird eher besser.
Wird besser, ja. Ich bin auch immer nicht so der, siehst du, natürlich weiß die Köchin das, alle anderen wissen das nicht. Und Leute, die sich mit Essen beschäftigen, wissen das. Ich freue mich auf heute Abend, heute wird er besser sein als gestern. Gestern war noch, da hat jemand, Mist, der noch 4 Stunden kochen müssen. Aber es war schon 12 und ich habe Hunger gehabt, also Mitternacht. Also habe ich ihn geholt und gegessen. Das mache ich gerne.
Klingt lecker. Woher hast du das Rezept? Weil irgendwo habe ich mich, glaube ich, ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hast, deine Mutter kann nicht kochen. Also von deiner Eltern.
Also ich muss immer sagen, die Arme, weil die, ich dachte mir, dass die im Internet nicht unterwegs ist, aber die Frau ist besser als jeder Geheimdienst. Also die weiß über alles Bescheid und dann ich glaube, es hat sie nicht verletzt, weil beim letzten Mal, als ich gesagt habe, dass sie nicht kochen, habe ich gesagt, dass sie sehr, sehr gut Unternehmen leiten kann. Also den Satz streichen aber viele immer raus. Ich hatte nämlich so eine Frage, was kocht deine Mutter am besten? Und habe ich gesagt, warum nimmt man immer an, dass die Mutter kocht? Also es gibt doch ganz viele Mütter, die nicht
alte
kochen.
Alte Rollenverteilung.
Ja, es gibt, mein Vater kocht halt zu Hause, weil meine Mutter einfach nicht so Interesse daran hat. Sie isst sehr gerne und sie kauft auch gerne ein und bringt das alles mit nach Hause, aber sie macht das nicht so gerne. Das Kochen habe ich, sie kann kochen. Sie sagt immer, ihr seid ja nicht irgendwie so groß geworden, habt ihr was gegessen? Das stimmt, das war meine Oma, die gekocht hat und nicht meine Mutter. Hat ihn neulich mein Opa nämlich gesagt, er meinte, das warst ja nicht du, ne? Da war ja noch hier, meine Oma ist schon vor vielen Jahren verstorben. Die hat aber gekocht und ich habe das Kochen von ihr zwangsweise gelernt.
Zwangsweise?
Ja, ich bin nicht, also meine Kollegin kocht aus freien Stücken, weil sie das gerne macht. Ich koche, weil ich was essen muss, aber ich bin jetzt nicht in der Küche und denke mir so, ich möchte heute 8 Stunden Risotto rühren. Darauf freue ich mich richtig.
Dafür gibt es auch einen Thermomix.
Ja, ich weiß, aber da bin ich wieder oldschool. Ich stehe dort und rühre das halt ewig. Dann höre ich ein bisschen Musik und mache irgendwas dazu. Aber für mich ist das Mittel zum Zweck und dann ist Essen fertig. 5 Minuten später ist aufgegessen, alles in der Spülmaschine und denkst dir so, krass, du hast einfach mal den ganzen Tag damit verbracht, um 3 Minuten zu essen.
Ja, einmal Oberlippe drüber gestülpt, genau, eingeatmet
genau
und weg.
Genau so.
Ich will nochmal auf diese Rollenverteilung zu sprechen kommen, Conny, aber es ist doch, wir haben doch auch schon die Erfahrung gemacht, dass in letzter Zeit wahnsinnig viele Männer eher auch das Kochen für sich entdecken.
Ja, ich habe das ja auch wirklich auch mal erzählt bei meinen Kochkursen, die ich ja nun wirklich mittlerweile seit über 20 Jahren mache. Am Anfang war mal ein Mann als Ex-Hut dabei, so ein total durchgeknallter Hobbykoch mit eigener Messertasche, Kochjacke und so, meinte auch, er wüsste alles besser. Und dann hat sich das im Laufe dieser letzten 20 Jahre so gewandelt, dass ich mindestens 50-50 habe mittlerweile, auch oft mal mehr Männer als Frauen.
Naja, das ist doch eine gute Entwicklung. Wenn wir jetzt über Iran, über Teheran sprechen, wo du ja geboren bist, die ersten 5 Jahre dort verbracht hast, woran kannst du dich am, oder was ist deine stärkste Erinnerung, wenn ich mich zurückerinnere, also ich kann, als ich 5 war, ich kann mich noch an gar nicht so viel erinnern. Sind es bei dir, sind es Gerüche, sind es Orte, sind es Geräusche oder wenn du mal ganz hinten in deinem Hirn kramst?
Ich habe das mal nachgeforscht, warum ich mich so detailliert an alles erinnern kann. Also es ist für mich, als wäre ich dort ganz normal. Ich kann mich sowieso gut erinnern, so an Dinge. Denn ich dachte, man sagt ja immer, man bildet sich Sachen ein oder wenn andere erzählen, glaubt man, dass man das erlebt hat. Aber ich habe immer nachgefragt, weil ich wusste irgendwie, was in den Schubladen drin war und wo ich war und wie unser Zimmer aussah, als ich da als Kind war.
Krass.
Und anscheinend gibt es Menschen, die das können, Menschen, die das nicht können. Er hängt auch ein bisschen damit zusammen, ob das eine prägende oder nicht prägende Zeit war. Also wenn es so vor sich hindümpelt, dann weiß man, wenn der Urlaub so okay war, dann hat man da keine Erinnerung. Keine Ahnung, hast du dich verliebt oder wirst du ausgeraubt, dann wirst du diesen Urlaub in deinem ganzen Leben nicht vergessen. Du weißt ganz genau, wann, wo, was, wie die Sonne stand, als das und das passiert ist. Ich glaube, wegen des Krieges und wegen der Flucht aus dem Land und wegen all dem, der Unruhe, die dort war, kann ich mich tatsächlich an ein ganz normales Leben als Kind im Iran erinnern. Mit abgeholt werden, zu den Großeltern fahren, weiß ich nicht. Pistazieneis, immer dieselbe Kugel beim gleichen Menschen dort bekommen, Stau in den Straßen, irgendwie mit dem Onkel gebratene Leber an der Straßenecke kaufen und bekommen.
Das heißt, es sind Emotionen, die du offensichtlich stark in der Zeit gehabt hast und deswegen kannst du dich an die Zeit besonders gut erinnern.
Ja.
Was waren das für Emotionen, wenn du sagst, Krieg war das? War das,
das Geborgenheit? War das? Ja, als Kind hast du das nicht mitbekommen. Also es wäre völlig gelogen, wenn ich erzählen würde, ich habe Kriegstraumata, weil ich so gelitten habe. Also vielleicht habe ich die unterbewusst, aber ich bin nicht so der Unterbewusst-Fan von Menschen, die einem versuchen, weiß zu machen, dass man, weil man in der Kindheit das und das erlebt, ist man heute irgendwie ballerballer. Mir geht's ganz wunderbar. Ich hatte eine ganz tolle, ich war 5 Jahre alt, war sehr geborgen, habe eine tolle Familie. Und es war, ich habe ein super Leben als Kind im Iran geführt. Es, ganz im Gegenteil, es war sehr aufregend. Mhm. Weil wir sind ja viel durchs Land gefahren, immer wenn die Bombenangriffe kamen, das wusste man damals, also es dauerte ja, bis die Flugzeuge gestartet sind, da gab es irgendwie die Sirenen, die losgingen oder es wurde angekündigt, begeben sie sich in Flucht, das sind schon ein paar Jahre her, dann sind wir losgefahren mit den Autos in die Berge. Und mit der ganzen Familie, ne? Und mit der ganzen Familie, da waren dann irgendwie 100 Leute dabei, also auch der Schwibschwager oder der Onkel von nebenan und Freunde. Und als Kind kannst du dir vorstellen, 100 Leute fahren in irgendein Haus in den Bergen. Meine Oma war Lehrerin unter dem Schah und danach dann quasi fast zwangspensioniert. Die haben einmal Schulen bekommen, weil die halt noch für das Kultusministerium gearbeitet. Das war noch nicht so lange her. Dann haben wir in so alten Schulen übernachtet, da wurde gegessen. Es war wie Klassenfahrt. Und du als 5-Jähriger, das war halt nicht so wichtig, was du so machst. Und für mich war das eine gute Zeit.
Ja, also, klingt großartig.
Ja.
Kannst du dich an die ersten Jahre bei dir erinnern, Conny?
Oder nee, bei mir ist alles weg. Ich hab auch nicht dieses Erinnerung. Also ich sag jetzt mal so ab 7, da sind wir umgezogen nach in der Nähe von Paderborn. Bin ich ja groß geworden und da erinnere ich mich so an die Schulwege mit dem Fahrrad und da kommen irgendwie ganz viele Sachen. Aber alles, was so vorher war, minimal. Natürlich erinnere ich mich an die erste Grundschule in Lübeck, aber auch nicht so detailliert, wie du es zum Beispiel kannst.
Also Pistazieneis, kannst du dich erinnern, an sonstige kulinarische Sachen?
Ja, also jetzt, wo ihr beide da so sprecht, ist mir aufgefallen, dass ich mich sehr viel an Kulinarik erinnern kann. Gar nicht, weil ich jetzt bei euch hier im Podcast sitze, sondern anscheinend macht das ja was mit einem, ne? Das muss ja einen Grund haben.
Absolut.
Bitterorangen pflücken. Im Iran, Bitterorange ist ganz wichtig, weil das zu Neujahr über den Fisch gegeben wird und aus der Schale machen wir Marmelade. Und im Norden, wo wir dann immer hingefahren sind, da sind Bitterorangen. Auch an das Kochen zu Hause. Meine Großeltern haben immer so, es ist so ein bisschen wie Conny, wie nennt man diesen Magen und diese Sachen, die man hier so, ich meine nicht Saumagen, sondern das andere, was so ein bisschen Pansen, was so ein bisschen riecht. Das haben die mal gekocht ab und zu und ich war da mir, oh Gott, das wollte ich nicht essen und mochte das nicht an sowas. Und diese Leber, also gebratene Leber über Holzkohle, ganz kleine Spießchen, mundgerecht für Fünfjährige. Und anscheinend habe ich einen Onkel gehabt, der diese Leber auch sehr gerne gegessen hat und mich immer als Argument genommen hat, dass er den Kleinen doch mitnehmen will, weil der Kleine mag doch so gerne Leber. Und alle wussten, 8 Spieße zieht er sich selber ran. Also ich kann mich tatsächlich an solche Dinge sehr viel erinnern.
Krass. Aber das erinnert mich auch an meine Oma. Denn meine Oma hat immer, wenn ich es mir gewünscht habe, meistens durfte ich es nicht so oft, weil zu viel Cadmium gab es ja immer die sauren Nierchen.
Ja.
Oh, ich habe das geliebt. Aber bei uns waren eben Innereien zu Hause, wurden gerne gegessen, auch Leber und solche
Sachen. Auch.
Wenn du damit groß wirst, ist es super. Hier sitzt ja der Hase, der eher mit den Innereien nicht so klarkommt. Ja, ich erinnere mich an die steirische Jakobsmuschel von Richard Rauch.
Das war eine Katastrophe. Das waren Stierhoden.
Stierhoden. Ah, Hoden essen wir natürlich auch.
Das war
auch,
meine ganz persönliche Dschungelprüfung.
Aber ich meine, also man kann ja auch einen nackten Hoden ohne irgendwas irgendwo hingelegt bekommen. Ich rede ja davon, dass jemand mit einem Spießchen Schafshoden über Holzkohle grillt und dir mit Basilikum und frischem Brot reicht. Das war ganz geil.
Das war geil. Ich war mal in Marrakesch auf diesem großen Markt und da wird ja wirklich auch alles verarbeitet vom Tier, was du dir vorstellen kannst, auch Schafsköpfe und so.
Ja.
Man gewöhnt sich aber nach einer Weile dran und wenn man es mal probiert, stellt man fest, es ist meistens recht lecker, weil die es zubereiten, wissen, wie man es machen muss.
Und da sind wir wieder bei der Würzung.
Ja. Ja.
Du kannst eben, also natürlich Garmethode, nicht unwichtig, ganz klar, aber Gewürze machen einfach das Ding gut. Sodass du manchmal sogar vergisst, was du da jetzt gerade isst.
Ja, einfach so ein Schafskopf aufgekocht, also nichts einfach so, wenige Dinge schmecken einfach so.
Taubenfüße habe ich zum Beispiel damals auch gegessen in der Steiermark. Wer hätte das gedacht, dass ich mal
Taubenfüße?
Ja, da waren irgendwie.
War ich dabei?
Da warst du dabei.
Selbst das erinnere ich mich nicht mehr.
Wenn wir schon bei Erinnern sind, lass uns über deine Schulzeit sprechen, von der ich auch weiß, dass du die, ähnlich wie ich übrigens, super positiv in Erinnerung hast, weil du so tolle Lehrer hattest.
Ja.
Was hatten die denn, oder was macht es aus, eine gute Lehrerpersönlichkeit in deinen Augen zu sein?
Naja, man entscheidet sich ja dafür, was mit Menschen zu machen, sondern man sollte Menschen mögen. Und wenn man dann was mit Kindern macht, sollte man Kinder mögen und auch ein Interesse daran haben. Ich meine, du weißt, dass du die Kinder bekommst und dass sie auch wieder gehen, ne? Das ist normal bei dem Beruf. Und in der Zeit, sich dem Schüler oder der Schülerin anzunähern, Verständnis zu haben, mitzumachen, zu erkennen, was Stärken und Schwächen sind. Also wirklich Neugier und Interesse. Und ich habe Glück gehabt, dass fast alle meine Lehrerinnen und Lehrer sehr interessiert waren an ihrem Beruf und das mit einer Freude gemacht haben. Also wir waren, mein ganzer Freundeskreis, der bis heute ja immer noch aus diesen Leuten basiert, die mit denen ich zur Grundschule gegangen bin. Wir sind alle noch befreundet miteinander und sehen uns auch permanent. Die hören das jetzt auch, weil die interessieren sich für das, was ich mache.
Schöne Grüße.
Ja, also das ist total toll. Wir waren irgendwie 20 in der Grundschule Heidacker und von diesen 20 sind, glaube ich, 15 bis heute nur übrig geblieben. Wir sind irgendwie alle Trauzeugen gegeneinander und wir sind irgendwie Paten der Kinder und so. Also das ist total schön.
Das hört sich ja wie Bullerbü an.
Ja.
Ich habe so gar keine Kontakte mehr zu früher Schulzeit. Du?
Nee, also aus der Grundschule schon mal gar nicht. Gibt noch eine alte Freundin, die aber eher nicht direkt bei mir in der Klasse oder Schule war. Nee.
Und ihr seid trotz der unterschiedlichen Wege, die ihr wahrscheinlich nach der Schule gewählt habt, alle im ständigen Austausch geblieben?
Ja,
oder waren da auch mal so Cuts und dann hat man...
Nee, das ist ja das Schöne. Ich meine, wenn ich jetzt mal berechne, wir reden ja von 1987, das sind jetzt fast 40 Jahre jetzt her. Also ich kenne diese Menschen 40 Jahre. Und wenn du 40 Jahre mit jemandem befreundet bist und davon irgendwie 13 Jahre Schule noch verbracht hast und mit einigen sogar den Kindergarten noch geteilt hast und mit einigen die Uni geteilt hast, dann kann... Also beim besten Willen, da kann überhaupt nichts passieren.
Dann bist du aber eine ziemlich treue Seele, ne? Weil es gibt ja auch... Du bist ja sicherlich auch durch Lebensphasen gegangen, wo du vielleicht auch mal gesagt hast, oh, jetzt will ich aber mal diesen ganzen Ballast oder Rucksack von früher mal hinter mir lassen, jetzt brauche ich irgendwie mal eine andere Richtung oder so. Gab's das nie?
Doch, also es sind einige gegangen, aber niemand von denen Also die am Anfang mit dabei waren, sind geblieben. Du musstest dich ja immer entscheiden, wo gibst du deine Zeit hin, ne? Es ist dann so, und je älter man wird, lernt man das ja auch zu schätzen, dass es mal nett ist, mal alleine was zu machen oder auch mal eine Ruhe zu haben. Und in meinem Beruf hast du die ganze Zeit Krach um dich herum. Ich bin manchmal gerne wirklich nur in der Stille. Da passiert gar nichts. Keine Medien, keine Musik, niemand da. Und ich sitze dort und gucke irgendwo hin. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man irgendwie...
Doch, das Vorbild ist Bernd das Brot,
ja,
der die Raufasertapete
so
anlässt.
Ja, ja, aber Bernd kann sich das vorstellen, weil der hat so viel zu tun, weißt du, da mit seinen Leuten da in seinem, die von ihm was wollen. Aber die anderen Leute, die sich ja danach sehnen, weil sie einen Job machen, den sie nicht mögen, das, was ich so bedauerlich finde, dass es Menschen gibt, und du musst es nicht. Also keiner kann mir sagen, ich muss das machen. Nee, du musst es nicht. Du musst Abstriche vielleicht machen. Aber du musst nicht was machen, was dich unglücklich macht. Deswegen habe ich Leute hinter mich gelassen, die ich nicht mehr, die später dazu gekommen sind oder wo man gemerkt hat, das passt nicht mehr. Aber es ist tatsächlich von denen sind alle da geblieben. Einer kommt jetzt zu mir ins Büro und meinte, ich wollte hier mal ein bisschen musizieren. Er hat jetzt einen Chor gegründet, wie sein Vater. Jetzt kommt er zu mir ins Büro um 18 Uhr abends und singt da. Und deswegen, also, und wir haben uns davor, haben wir uns, weiß ich nicht, ein paar Monate nicht gesehen. So, er war weg, ich war weg und dann ist wieder da. Und ich meine, da kommt jemand, ich kenne so 40 Jahre. Mhm. Und mein ganzes Leben, da gibt's kein Gap dazwischen. Ja. Was willst du da machen? Dann siehst du, denkst du, ja krass, der ist ja, war immer schon da. Wo soll er denn jetzt hin?
Hast du auch mal richtig gute Freunde vor, sag ich mal, ein paar Jahren gemacht? Also gibt's richtig neue, gute, enge Freunde oder gibt's nur in Anführungsstrichen die alten?
Das ging eine Zeit lang nicht, das war sehr schwer, weil wir alle auch ein bisschen eifersüchtig waren. Also keiner mochte, dass jemand plötzlich dann einen anderen mit in die Runde mit reinbringt. Es sind immer welche dazugekommen und sind auch welche geblieben, aber ich habe irgendwann angefangen, das war so in der Corona-Zeit und nach Corona, dass ich angefangen habe, dass neue Leute in mein Leben gekommen sind und dass dort andere Freundschaften entstanden sind. Das gibt's schon, aber die wissen immer, wenn die anderen kommen, ist das komisch oder irgendwie cool, weil die sagen immer, was kann man gar nicht, die gucken sich irgendwie an und alles ist erzählt. Mhm. Ja, das ist halt so, ich kenne Malte halt seit 1986 und ich habe den 13 Jahre lang jeden Morgen abgeholt, bevor wir zur Schule gefahren sind. Da gibt's nichts, was ich nicht mehr weiß. So, der guckt mich einmal an, ich gucke ihn an und dann meinte er, was habt ihr denn jetzt besprochen miteinander, fragte einer. Dann mache ich ja die Weltlage. So, und dann meinte er, alles. Malte, ja, wir haben über Trump, wir haben gesprochen über die Wahlen, so ohne ein Wort.
Nur anhand des Gesichtsausdrucks.
War so, alles, ja, okay, so und sonst, ja, läuft. Das ist schön. Ich genieße das. Das ist schön.
Glaubst du, dass es solche tollen Lehrer und Lehrerinnen heute auch noch gibt?
Oh ja, ja, ja. Also wir danken das zu wenig. Ich glaube, unsere Gesellschaft kränkelt sehr an Dankbarkeit, an Anerkennung, an Aufmerksamkeit, die Menschen verdient haben. Ich glaube nicht, dass die ganzen Leute so weit extrem wählen, weil die böse sind, sondern oder Böses wollen, sondern weil ihnen nicht gedankt wird, weil nicht Aufmerksamkeit dort ist. Anderen Leuten zu danken ist schwer. Viele denken ja, dass sie dann was von sich dann denen geben oder sie stehen darüber. Aber man weiß, dass Danke sagen sehr gut für den Geist ist. Es macht was mit einem. Das haben wir verlernt. Und wir sagen jetzt, ach, die Lehrer haben es nicht mehr unter Kontrolle und früher war das noch so und so. Und ach, das stimmt überhaupt nicht. Also wenn das so wäre, dann hätten wir ja hier bürgerkriegsähnliche Zustände. Wir leben immer noch in einer der stabilsten und schönsten Demokratien der Welt. Das dürfen wir bei all dem, was gerade passiert, nicht vergessen, mit sehr, sehr, sehr vielen tollen Menschen und einer total starken Zivilgesellschaft.
Also. Und wer jemals einen Lehrer oder eine Lehrerin in seinem Freundesbekanntenkreis oder auch als Partner oder Partnerin gehabt hat, der weiß genau, was es heißt, heutzutage Lehrer oder Lehrerin zu sein und sich zu engagieren. Und die machen, würde ich schon sagen, zu großen Prozentzahl einen sehr guten Job.
Ja.
Werbung. Kurzer Break, Freunde, denn wir haben einen neuen Podcast-Partner. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich für jede Mahlzeit, die ich ungeplant und hungrig in mich reingeschaufelt habe, einen Euro bekommen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt reich. Aber die Frage ist, wäre ich auch gesund? Naja, und deshalb habe ich LifeSum ausprobiert. Das ist quasi wie ein Navi fürs Essen. LifeSum sagt dir, was reinpasst, was gut tut und wann du vielleicht doch lieber zum Apfel statt zum Schokoriegel greifen solltest. Egal, ob du jetzt abnehmen willst, dein Gewicht halten, Muskeln aufbauen oder einfach nur checken willst, was du so den ganzen Tag futterst. LifeSum ist dein digitaler Ernährungsbuddy mit Rezepten, mit Diätplänen, Wasserinnerung, ja klar, trinken ist auch wichtig, ne? Und KI, also künstlicher Intelligenz, und die ist wirklich das Beste daran. Es war noch nie so simpel, was du isst, zu tracken, wie mit LifeSum. Du kannst dein Essen nämlich einfach scannen, also den Barcode der Packung oder per Sprachnotiz beschreiben, natürlich auch als Text eintippen oder, und das ist mein Favorit, einfach mit der Kamera fotografieren. Und schwupp sagt dir die KI, was du da so isst, also Energiedichte, Fett, Proteinanteil, Kohlenhydrate und so weiter und so weiter. Das ist super schnell und kinderleicht. Leistung ist allerdings viel mehr als nur ein Kalorienzähler. Das ist dein persönlicher Ernährungscoach, der dich auf dem Weg zu einem gesünderen Leben unterstützt. Und jetzt kommt der Knaller. Nur für euch, liebe Hasis, gibt's 55% Rabatt auf die Premium-Version. Einfach schnell in die Shownotes gucken, dort auf den Link klicken. So günstig kommt ihr nie mehr an eure Sommerfigur.
Du hast mal Rechtswissenschaft studiert, war aber irgendwie nix, oder? Wie bist du da wieder rausgekommen aus der Nummer?
Das weiß ich gar nicht so genau. Also meine Mutter wollte unbedingt, dass ich Rechtsanwalt werde. Ich wusste gar nicht, was ich machen will. Ich weiß bis heute nicht, was ich bin und was ich mache, das hat sich dann so gefunden und dann ist das so, Schritt für Schritt ist das passiert. Also es war keine bewusste, ich wollte nie auf eine Bühne, ich wollte nie ins Fernsehen, ich wollte nie berühmt sein, ich wollte immer frei sein. Das war mir wichtig. Ich wollte gerne das machen, was ich möchte. Ich wollte Selbstständigkeit, das wollte ich. Das ist eine Sache, das ist leider eine der wenigen Sachen, die ich an Deutschland bemängeln muss. Selbstständigkeit gehört hier nicht zum Lehrplan, das wird mir nicht beigebracht. Mhm. In Deutschland machst du eine Ausbildung oder eine Lehre oder studierst und dann arbeitest du sozialversicherungspflichtig irgendwo und zahlst rein in deine Rentenkasse und dann wartest du 40 Jahre und dann fängst du dein Leben an zu genießen.
Mhm. Aber wenn man so Interviews von dir liest oder hört, dann schwingt da schon immer mit, dass du so ein Gerechtigkeitstyp bist. Ne? Also insofern passt es doch. Wobei, wenn du Rechtswissenschaft studierst und Anwalt wirst, ist es ja nicht immer gerecht,
richtig,
was du da machst.
Ja, okay. Das Studium damals war so, dass ich war der erste Jahrgang, die auf Richter ausgebildet worden sind. Das Hamburger Studium war früher ein bisschen anders. Da konntest du quasi in der Mitte des Studiums wählen, welchen Weg du gehst. Und dann hat man sich im neuen Studium entschieden, dass man quasi direkt auf Richter lernt und danach sich entscheiden kann, ob man Richter werden will oder was anderes, weil die wenigsten werden Richter. Mhm. Und dann lernst du dieses Gerechtigkeitsempfinden. Das wird dir dort beigebracht. Weil Richter zu sein ist eine unfassbare Aufgabe. Du musst alles wegstellen und musst entscheiden. Und zwar nur völlig neutral. Oder sagen, ich kann das jetzt nicht. Also da gehört eine ganze Menge zu. Und das habe ich halt in mehreren Jahren Studium eingebläut bekommen. Und erinnere mich heute immer, wenn ich merke, da tust du gerade Unrecht, immer wieder daran, du musst das neutral bewerten, du musst die Leute ganz genau angucken, du hast keine Ahnung, keine Indizien hier, nicht, keine Gefühle, kein Ich glaube möglicherweise, so, das ist hier nicht Religion. So,
und auch da musst du dich gut erinnern können, weil das ist, jeder weiß es, ein Lernstudium,
ist es,
wo du Gesetzestexte pauken musst,
ja,
in- und auswendig, ja. Also offensichtlich kam dir auch da dein gutes Gedächtnis zugute?
Naja, Jura ist sehr dogmatisch. Du lernst anhand einer Tabelle Dinge zu prüfen. Das ist gar nicht so spannend, wie man sich das vorstellt, also so eine Klausur am Ende zu lösen. Die dauern ewig lang, du sitzt da 5-6 Stunden und musst da 1000 Seiten schreiben und musst die richtigen Wörter treffen. Und die Fälle sind meistens um und bei entweder bekannt. Also entweder hast du den richtigen Fall gerade gelernt oder den falschen. So, ne? Und dann hast du Glück oder Pech. So, das ist ein bisschen ärgerlich in diesem Studium. Du musst sehr schnell sehr viel abrufen können, ja. Also du musst strukturiert sein.
Das ist ja so gar nichts Künstlerisches, das ist ja schlimmern in dir so zwei Personen, oder?
Nee, wie gesagt, ich wollte überhaupt nie Künstler sein. Also das ist nicht Teil meines Lebens gewesen. Mein Leben war schon, ich prüfe dogmatisch Dinge. Also ich habe gedacht, dass ich irgendwann eine Aktentasche habe. Das war ja in den 90ern noch, da hatten Leute Aktentaschen. Und dann gehe ich in ein Büro, dann sitze ich dann dort, dann löse ich ein paar Fälle, dann gehe ich abends nach Hause. Ich wusste, ein Jurist arbeitet länger als jetzt irgendwie andere Berufe. Das kannte ich von meinen Eltern, ne? Die kommen aus der Gastro, aus der Hotellerie. Also 16, 17, 18 Stunden Tage sind normal gewesen. 7 Tage die Woche ist normal bei uns gewesen. Und ich wusste, okay, ich arbeite halt dann 14, 15 Stunden, habe irgendwie ein Gehalt, das ist dann so und so hoch. Vielleicht werde ich irgendwann Partner in diesem Unternehmen und dann, irgendwann sterbe ich. So. Und das ist mir irgendwann bewusst geworden. Da dachte ich mir so, oh. Das kann ich doch nicht. Und irgendwann ist, das darfst du nicht vergessen, wir reden über eine Zeit, wo sich unfassbar viel verändert hat. Also dieses gleiche Leben, was ich dir beschrieben habe, hätte das 1980 begonnen und ich hätte das bis in die Nullerjahre gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich Jurist geworden und hätte diese Aktentasche gehabt. Aber es ist ja passiert in der Zeit, wo plötzlich YouTube und Facebook und Instagram und Internet und irgendwie, weiß ich nicht, so viele Dinge in der Welt passiert sind, wo man dachte so, so, da ist niemand, hat immer eine Aktentasche in der Hand, die, weißt du, das verändert sich. Mhm. Ich glaube, das war's, in der richtigen Zeit zu sein für das, was ich machen wollte mit den Möglichkeiten, die es gab. Und
deswegen bin ich nämlich zu früh geboren. Ich habe das gestern witzigerweise erzählt, das fiel mir wieder ein, weil da war eine Journalistin von der Gala und dann habe ich ihr die Geschichte erzählt. 2000 habe ich mich ja damals mit meinem ersten Restaurant selbstständig gemacht und das lief jetzt nicht von Anfang an Bombe, so dass wir die Tür zuhalten mussten, weil so viele Gäste rein wollten. Und das war schon echt eine harte Zeit, dieses ganze Ding aufzubauen. Und dann kam die Gala auf mich zu und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, einmal die Woche ein Rezept in der Gala zu veröffentlichen. Und ich bin ja immer sehr positiv und freue mich über alles, wenn es auch ein bisschen Werbung ist. Da habe ich gesagt, klar, mache ich. Und dann fiel mir hinterher ein, so, hey, du hast noch nie in deinem Leben eine Mail geschrieben. Ich habe irgendwie noch Schreibmaschine gelernt in der Schule. Und ich habe wirklich diese Rezepte, wir sprechen über das Jahr 2002, jede Woche mit der Hand geschrieben und rübergefaxt an die Gala.
Wahnsinn.
Ich meine, das ist schon irgendwie ganz schön krass.
Und jetzt, wo du das gerade erzählst, ich habe auch so eine Geschichte auf Lager. Ich habe ja damals Tigente moderiert. Ich war aber nicht nur Moderator, ich war auch Autor. Ich habe auch mit die Drehbücher geschrieben. Wir waren so ein Pool von Autoren. Und es gab unter uns einen etwas älteren, ich weiß noch genau, wie der heißt. Ich sage jetzt aber den Namen nicht. Und der hat auch seine Drehbücher immer auf Schreibmaschinenpapier getippt auf der Schreibmaschine und ist dann, Achtung, jetzt kommt's, zum Schreibwarengeschäft um die Ecke und hat es an uns gefaxt. Ja, kein Witz.
So war
ist
das.
Ist das verrückt?
So war das. Ja. Ich habe neulich an ein Gericht, also ich kann ja meine Sachen ja noch ausführen und dann schreibe ich dann ab und zu was, wenn was kommt, wenn eine Klage kommt oder jemand ist nicht einverstanden mit dem, was wir da berichtet haben, dann bearbeite ich das meistens noch selber. Ich habe Fristwaren ans Gericht gefaxt. Ich habe das Kabel rausgeholt, unser Multifunktionsgerät kann auch noch faxen. Ich habe viele Leute ins Büro geholt, die weit nach mir geboren sind. Wir machen jetzt hier Museum. Dann ging das an. Dann ging das da durch. Ich habe jetzt fristwahrend einen Fax ans Gericht geschickt. Die andere Variante wäre gewesen, an Siebekingsplatz in Hamburg zu fahren und das in den Briefkasten dort zu werfen, in die Klappe. So, das kann man noch machen, weil diese E-Mail oder dieses Portal, das habe ich, das haben die Anwälte, das habe ich nicht, ich habe keine Zulassung, so, die haben das, hat man mir dann gesagt. Ich habe mich gefragt, wie machen eigentlich die Anwälte das heute? Die machen das mit einer E-Mail, so. Aber das ist Fristwaren, also wenn das bei der Behörde ankommt, das kommt da raus und ich habe dann diesen Ausdruck, erinnert sich noch, wo okay stand. Ja, okay. Ja. Kam so ein ganzer Zettel raus, wo stand, okay, 13.52 Uhr, 54 Sekunden von der Nummer an Folgenummer. Also, ja, ich habe Fristwaren das Ding. Das Ding habe ich wiederum eingescannt, diesen Bescheid.
Und per E-Mail weg.
Und nee, den habe ich dann gespeichert, falls das Gericht sagt, wir haben nichts bekommen, sage ich, das stimmt nicht. Ich habe es Ihnen gefaxt, hier ist die Bestätigung.
Aber das ist natürlich mega praktisch, dass du, wenn du in solchen Gefilden, sag ich mal, Reportagen drehst oder Dokus oder was auch immer, wo es rechtlich auch mal ein bisschen zur Sache geht, dass du dann dir selber helfen kannst, oder?
Na, ich frage jetzt auch ChatGPT.
Dass du nicht Herrn Scherz anrufen
ja,
musst.
Ja, also ich weiß von Juristen, dass die das heute alles bei ChatGPT reingeben. Das ist eine Sache, das können Köche nicht machen. Nee. So, also das kann man in der Kulinarik, das geht nicht. Du kannst nicht einfach sagen, mach mir jetzt ein Gericht. Es gab ja diese komische Pizza, die in Dubai da war, mit, weiß ich nicht, Chicken und Shawarma drauf und keine Ahnung, was irgendwie so gut war. Aber das geht nicht. Ich kann dem Gericht nicht sagen, dem ChatGPT nicht sagen, du, mir fehlt Milch, was hast du für eine Alternative? Dann sagt er.
Aber Moment, man kann das, was im Kühlschrank ist, eingeben und sagen, mach mir ein Gericht raus.
Ah, das.
Habt ihr schon?
Doch, gesehen? Das ist.
Jetzt mal wirklich, Hase. Glaubst du, dass ich das machen würde?
Das wird nichts. Nein, du natürlich nicht.
Also ich habe es schon mal gemacht und konnte sagen, lass es einfach.
Ja, echt?
Guck an. Ja, ich meine, du gehst doch zum Kühlschrank und denkst dir so, weiß ich nicht, ich habe Hunger, aber ist mir heute irgendwie nach dem oder nach, weil ich möchte heute was Schweres oder was Leichtes. Und ChatGPT sagte, ja, also die Milch, die kann man ganz toll aufschlagen und dann, was haben sie denn noch? Ach, Muskatnuss haben sie nicht, dann nehmen sie doch einfach Koriander und dann haben sie einfach ein anderes
Kartoffelgratin
ohne Käse und das weiß ich nicht. Aber bei Jura ist es einfach, du sagst der Folgendes ist passiert und dann sagt es dir, ja, anhand der Gerichtsentscheidung, die ich alle lesen müsste und gucken müsste, was ist entschieden worden, das geht schnell heute. Das
ist natürlich praktisch.
Ja, das ist da, die künstliche Intelligenz hilft da.
Was auch wahnsinnig praktisch ist, ich lasse im Anschluss, wenn wir hier fertig sind, diesen ganzen Podcast transkribieren,
ja,
und lasse ChatGPT eine Zusammenfassung als Shownotes
draufschreiben. Das ist
super. Das ist perfekt.
Das ist super.
Da musste ich mir immer einen abmurksen, war immer eine Stunde mit beschäftigt. Das funktioniert jetzt innerhalb
von einer Minute. Ist gut.
Ja. Das ist irre. Das Wahnsinn. Jetzt machst du eine Sendung, die vorgaukelt im Titel kulinarisch zu sein, Captain's Dinner, und jetzt gibt's da noch nicht mal was zu essen. Was hast du dazu zu sagen?
Das stimmt nicht. Frau Poletto haben dort gegessen, haben was für gut befunden, was dort war. Also die.
Ja?
Ja, das war also war toll auch recherchiert. Also es gab ganz leckere, also Lakritz liebe ich ja sowieso, Lakritz gab es, und dann gab es irgendwelche Stullen.
Leberwurst und Rollmops.
Genau, ja. Leberwurst und Rollmops.
Echt?
Ich mag ich beides gerne.
Hat der Michel aufgefahren?
Krass. Das, also
nur der Champagner war ein bisschen warm.
Der war warm, ja. Es war sehr warm, als er kam. Das schaffst du im U-Boot nicht, das schaffst du nicht zu kühlen. So. Das ist,
ich bin ja ein großer Fan dieser Sendung. Seit 2016 gibt's die und wird in einem echten U-Boot, wer es noch nicht gesehen hat, aufgezeichnet im Hamburger Hafen. Und jetzt habe ich mich gefragt, dieser Raum, wenn du da als Gast bist, der macht ja bestimmt was mit dir. Warum in einem U-Boot? Wolltest du von Anfang an den Gästen irgendwie so ein bisschen Respekt einflößen?
Nein.
Was ist der Gedanke dahinter?
Also ich meine, für die, die das nicht kennen, die Medienbranche ist relativ einfach, du musst immer dich irgendwie neu erfinden. Man könnte auch einfach sagen, ein Gespräch zwischen zwei Leuten ist ein Gespräch, da braucht es gar nichts für. Was wir jetzt hier machen, ne?
Die Leute hören
Tisch. Die Menschen hören das ja. Also die sind auch da, wo sie sind. Sie gehen ja jetzt nicht extra deswegen an einen bestimmten Ort, um es dort zu hören, weil es wichtig ist, diesen Podcast in einem U-Boot zu hören oder in einem Aufzug oder wie so Fernsehsendungen halt so sind. Wir mussten was vorschlagen und mein Kollege meinte, lass uns in dieses U-Boot gehen, so mal gucken. Wir haben 10 Sachen vorgeschlagen. Ich hatte auch irgendwie auf dem Kiez irgendwie so eine Piepshow hatte ich vorgeschlagen. Ich hatte ein Luftschiff vorgeschlagen. Ich hatte irgendwie Theater vorgeschlagen, ganz viele verschiedene Sachen. Dann ist U-Boot geworden. Und dann haben wir erst gemerkt, so, das ist aber ganz schön eng, als wir dann drin saßen. Und das ist irgendwie ganz cool, weil da passiert was. Also die meisten Leute waren noch nie in einem U-Boot, also selbst gestandene Schauspieler waren noch nie in einem U-Boot, die das noch nie so gesehen haben. Das ist schon bizarr, also was der Mensch so baut, um damit unter Wasser zu gehen, um dann irgendwie so ein Torpedo abzuschießen auf ein anderes Schiff. Das ist schon krass. Und es gibt kein Publikum, die Kameraleute sind ganz
außer dicht an dir dran. Außer so ein paar Puppen, die da.
So ein paar Puppen, die da verschieden, da so die Offiziere. Aber du musst gerade wieder fragen, wie das
passiert. Ja, genau, wie hast du es denn empfunden? Weil ich habe mir gedacht, Mensch, also das muss doch irgendwas mit dir machen. Entweder erzeugt es blitzartig Nähe, weil du da so eng zusammen bist, oder es schüchtert dich vielleicht so ein bisschen ein, weil du in so einer, durchaus martialischen Kriegsumgebung für manchen Zartbeseiteten vielleicht ist das ein Thema. Wie war es bei dir?
Also erstmal ist es wirklich total spannend, denn ich gehöre auch zu denen, die noch nie in einem U-Boot vorher waren. Und dann musst du dich ja so durch die Gänge.
Wir hätten ja die richtige Körpergröße.
Das war Gott sei Dank. Deswegen, also ich habe auch kein Problem damit, wenn es irgendwo eng ist, und mit der Höhe hatte ich sowieso keins, weil da ist ja nicht viel Höhe. Und dann habe ich mich ja da so langsam wie so ein Maulwurf wirklich durchgewühlt, bis ich und immer wieder Michel, wo bist du? Und dann.
Ach, der holt dich nicht mal an der Tür ab?
Nee, der bleibt da ja voll sitzen.
Das gibt's
nicht. Jemand in der Jacke kann natürlich auch nicht kaum bewegen. Und dann hast du es endlich geschafft, dann musst du diese paar Stufen da noch, dieses wie so eine Wendel,
Wendelleiter.
Und dann bist du angekommen und dann stehen da leckere Sachen, haben wir ja schon drüber gesprochen, und dann bist du irgendwie in einer anderen Stimmung. Also es wäre was völlig anderes, als wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich wäre auf so eine Theaterbühne gegangen.
Ja, ja.
Oder in der Piepshow, das hätte wahrscheinlich auch viel mit mir gemacht. Kommt natürlich
soll ich nachfragen? Drauf
an,
soll ich nachfragen?
Wie die Kostümfrage gewesen wäre. Nein, aber ich fand das schon sehr cool. Es war sehr warm, das stimmt.
Es war sehr warm, ja. Das U-Boot, das hat halt Außentemperatur. Ja. Wenn es draußen warm ist, wenn es kalt ist, kalt.
Genau, ihr redet mit dem Kieler. Bei uns liegt so ein Ding am Strand.
Ja,
da kann man reingehen und kann sich das angucken. Das ist exakt die U-Boot-Reihe, in der auch das Boot gedreht wurde. Ja. Das mal hier einfließen lassen. Aber nicht nur in einem U-Boot bist du zu Hause, du hast ja auch das Zentralkomitee, das ist quasi deine Bühne, die du betreibst in Hamburg.
Ja.
Da musst du ein bisschen drüber erzählen. Zum einen, wie kamst du dazu, und zum anderen, was ist bei euch Programm?
Das ist relativ einfach. Diese Bühne gibt es schon sehr lange. Und das ist auch wieder so ein Traditionsding gewesen. Das wäre sonst gestorben. Das war das Politbüro vorher, betrieben von Lisa Pollitt und Gunther Schmidt. Davor war es ein Kino, davor war es die Probebühne und die Ersatzbühne des Schauspielhauses. Als sie in den 80er Jahren das Schauspielhaus renoviert haben, sind sie dorthin umgezogen und so weiter bis in vor dem Zweiten Weltkrieg rein. Als es noch Politbüro war, habe ich dort als ganz junger Künstler noch während des Studiums die Möglichkeit gehabt, dort aufzutreten. Die haben mich gefragt, willst du denn mal hier mal was machen? Und ich so, was macht man denn so? Ja, das weiß ich, das ist dir überlassen. Ich habe sofort ja gesagt, bin dann dorthin. Das war noch die goldene Facebook-Zeit, wo man so eine Facebook-Veranstaltung gemacht hat und in 2 Minuten war alles ausverkauft, weil das alles noch neu war und die Leute wollten kommen. Also muss ich nicht mehr Werbung machen. Dann bin ich auf diese Bühne, hab dort irgendwas gemacht, Texte gelesen und Gedichte vorgetragen und einen Film gezeigt und bin wieder runter und habe ich da irgendwie, ich glaube, 2.000-3.000 Euro verdient. Und das habe ich in Bar ausgezahlt bekommen. Ich bin nach Hause gegangen. Ich dachte, ich bin der reichste Mensch der Welt. Ich dachte mir so, krass. Da racker ich mich ab hier, da gehe ich ins Studium, um das zu machen. Da muss ich tagelang arbeiten in solchen bescheuerten Fällen. Ich bin auf die Bühne gegangen, bin auch noch angetrunken, auch von der Bühne wieder runtergekommen. Die Leute applaudieren dir, die mögen das, was du da machst. Und dann verdienst du einfach so 2.500 Euro in Bar. Das ist ja richtig geil. Das ist meine Verbindung zu diesem Laden gewesen. Und die beiden wussten das natürlich. Dann kamen zu mir und meinten vor 3 Jahren, wir sind alt. So, wir können nicht mehr. Das ist ganz schön viel Arbeit, so eine Bühne zu machen. Willst du? So. Und ich habe ein bisschen überlegt und habe gesagt, ja, weil was ist denn die Alternative? Und gesagt, sonst würde der Laden einfach dicht gemacht werden. Und dann kommt ein weiterer Gemüseladen rein, weil wie es auf dem Steinheim halt so viele gibt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das wäre zu schade. Und dann habe ich dann diese Bühne übernommen mit meinem Kollegen Robert Oschatz. War viel Arbeit, das haben wir das ganze Haus neu gemacht und hübsch gemacht und modern gemacht, weil du kriegst, und das ist das Problem, die jungen Leute nicht in Läden rein, wenn du halt nicht investierst und das nicht veränderst. Die Zeiten haben sich einfach verändert. Mhm. Und dem haben wir uns angenommen, haben das neu und frisch gemacht, so wie das heute sein soll. Ich habe quasi den Charme aus den 20ern wiederhergestellt. Ich habe geguckt, wie sah das Haus mal aus, und das haben wir versucht, alles wiederherzustellen. Und da bieten wir jetzt ein relativ vielfältiges Programm von Comedy und Stand-up über Lesungen, über klassisches Kabarett, politische Lesungen.
Du bist auch dabei mit einer Reihe, Michelle
ich
and Friends.
Bin, genau, ich gucke, dass ich da, ich bin ja so ein Matinee-Fan, so sonntags 12, die Leute nochmal, die Lust haben, mal rauszugehen, die sich für Kultur interessieren, die vielleicht abends nicht können, ne? Das darf man nicht vergessen. Viele Leute können abends nicht, die sind fertig, die haben keine Zeit und keine Lust, mal noch rauszugehen. Die Kinder sind zu Hause, geht nicht. Aber sonntags. Aber
das erinnert mich so sehr an meinen Chefs and Friends, mache ich doch jetzt einmal im Monat sonntags. Weil sonntags fand ich immer, das war immer so ein toter Tag, und ich habe Chefs and Friends mal angefangen, als wir in Corona Zeiten unser Paketto Poletto verschickt haben und dann mit den Gästen im Stream gekocht haben. Und dann habe ich gesagt, das müssen wir eigentlich mal wieder aufleben lassen. Jetzt kommt einmal im Monat, kommt ein befreundeter Kollege, Kollegin zu mir, und dann kochen wir ab 17 Uhr. Toll. Also auch so, dass es nicht zu spät wird. Und es ist immer sehr abwechslungsreich und es macht total viel Spaß. Ach, und schön. Das ist natürlich auch für die Stammgäste, die ich finde, ich übrigens nochmal vielen Dank an meine vielen Stammgäste, die man echt pflegen sollte, denn das ist alles nicht mehr selbstverständlich. Und wenn die mal ein bisschen anderen Spirit im Essen haben als immer nur die Pasta von Poletto, macht das echt viel Spaß.
Ach cool, ja, Stammgäste, die möchte ich auch grüßen, und die versuche ich auch zu pflegen, weil das ist, ohne Stammgäste ist schwierig. Leute wundern sich immer, warum ihre Unternehmen nicht funktionieren. Das ist viel Pflege. Also du musst dich, wenn jemand dort einmal die Woche zu mir ins Theater kommt, einmal die Woche, da sage ich, also egal, bitte, also was willst du? Die an der Bar wissen, was die Leute trinken wollen, die stehen dann dort, haben das Glas Wein oder was immer schon fertig, den Lieblingssatz, Platz reserviert, wieder Anerkennung, ne, gesehen werden, da wo wir am Anfang schon waren.
Also über Conny oder durch Conny wissen wir ja, dass Hamburg ein gutes Pflaster ist für gut gemachte Gastro, das funktioniert, während viele ja klagen, läuft es halt bei einigen wie dir zum Beispiel richtig gut, wenn man es richtig anpackt. Wie ist es denn mit dem Rest der Kultur in Hamburg? Ist Hamburg eine gute Stadt für Kultur?
Ja, Hamburg ist eine gute Stadt für Kultur, weil wir einen tollen Kultursenator haben. Carsten Broster wir sind, glaube ich, das einzige Bundesland in Deutschland, was den Kulturetat erhöht hat. Alle anderen streichen zusammen. Und Carsten Broster ist ein Mensch, der selber aus der Kultur kommt, unglaubliches Interesse dran hat und weiß, wie wichtig Kultur für ein Stadtleben ist. Es hat Gründe, warum bei uns auch Wahlergebnisse relativ moderat sind. Es hat Gründe, warum die Kriminalität in Hamburg nicht besonders hoch ist. Es hat Gründe, warum Hamburg immer wieder als eine der lebenswertesten Städte der Welt gesehen wird. Die Hamburger haben ja im Glücksindex das erste Mal euch Schleswig-Holsteiner überholt dieses Jahr.
Shit.
Und haben dann selber, sonst war immer Kiel und Lübeck waren ja immer, Schleswig-Holstein immer total toll. Also beide Städte kenne ich, schätze ich, verstehe auch, warum die Leute so glücklich sind. Aber es war das erste Mal, dass Hamburg als Großstadt gesagt hat, wir sind die glücklichsten in Deutschland, die Leute von sich selber. Das liegt natürlich an einer guten Kultur, aber gute Kultur muss zeitgemäß sein. Es gibt viele Häuser, die es nicht mehr so richtig schaffen. Es gibt Häuser, die sterben langsam und das liegt ganz oft daran, dass man sich ein Ticken verweigert, das, was sich verändert hat, anzunehmen. So. Also nur noch mit Plakatieren und auf Stammgäste setzen, das geht nicht mehr. Du musst schon, Conny hat es eben selber gesagt, sie will ihren Stammgästen eine Abwechslung anbieten. Und das versuchen wir dort auch. Und dann muss man halt sagen, ich hatte heute einen Anruf von jemandem, ein älterer Herr, habe ich sofort, das Deutsch, was er benutzte, war so alt, dass ich muss mich konzentrieren, was er überhaupt von mir möchte, weil das schon auch so formal losging. Und er wollte eine Karte kaufen. Und ich habe gesagt, das geht nur noch online. Sie können nicht mehr bei uns vorbeikommen. Und was sagt er? Kein Problem. Bin schon auf der Seite. Und ich habe gesagt, ich liebe sie. Also es ist so toll, dass sie, weil ich dachte, nein, ich bin online. So, ich bin jetzt so und so alt und ich sag ihnen, wenn nicht heute online ist, also abgehängt. Ich weiß, ich wollte nur wissen, ob ich vielleicht einen Gutschein irgendwie noch kaufen kann. Man, nicht wissen Sie was? Ich mache Ihnen einen Gutschein über die Höhe. Wollen Sie es haptisch in der Hand? Ja, das, ich würde es verschenken. Man, nicht wissen Sie was? Ich bastel, wir haben das aktuell noch nicht, aber ich bastel Ihnen hier einen. Dann können Sie den abholen, dann ist das Ihr Gutschein. Du musst die Leute pflegen, ja. Du musst dich anpassen und dann läuft das auch. Mhm.
Du hast gerade was Interessantes gesagt in Bezug auf Glück und dass wir ja hier im Norden relativ glücklich in Anführungsstrichen sind. Wir reden jetzt mal von Hamburg und Schleswig-Holstein im Speziellen. Das sind ja auch die Länder, wo die AfD jetzt nicht so überragend war jetzt bei der letzten Wahl. Und Glück hat ja auch immer was mit Selbstzufriedenheit zu tun, was aus einem selber rauskommt. Meinst du, das ist auch einer der Gründe, warum die Rechten hier nicht so krass Fuß fassen können wie in anderen Gebieten des Bundesgebiets?
Also ich glaube, man kann auch glücklich sein und AfD wählen. Und ich glaube, man kann auch irgendwo da sein, wo die AfD viele Prozent hat und auch glücklich sein. Also ich glaube, das hat jetzt direkt mit der AfD und den Stimmanteilen von denen nichts zu tun. Das versuchen viele ja so herzuleiten. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, dass dort diese Anerkennung bei den Menschen fehlt. Die Menschen möchten gesehen werden. Wir haben Probleme mit den Extremen in Deutschland, insbesondere mit den Rechtsextremen. So oft, ich möchte dieses Beispiel nicht so gerne aufmachen. Ja, die andere Seite gibt's auch. Die andere Seite mordet nicht. Die andere Seite marschiert nicht durch die Straßen und die andere Seite möchte nicht Leute aus dem Land rausschaffen. Also die andere Seite möchte eher vereinen, denn trennen. Das ist ein Unterschied. Aber ich glaube, dass die Menschen, die mehrheitlich an einigen Stellen, wo gar keine Migranten sind, wo eigentlich ganz andere Probleme herrschen, dass die gesehen werden möchten und dass die ganz, ganz laut rufen. Ob das jetzt nun ein guter Weg ist zu rufen oder nicht, das ist eine andere Sache, das entscheide nicht ich. So, das muss die Person selber entscheiden. Man kann sich auch engagieren, man kann jemanden anschreiben, man kann in eine Partei eintreten, man kann so viele Sachen machen. Aber einige fällt vielleicht nichts anderes ein, außer AfD zu wählen. Und ich sage dir, wenn man mit den Leuten spricht, wenn man hingeht, wenn man ihnen erklärt, was passiert, dann ändert sich das auch ganz schnell. Weil wenn du sie fragst, dann sagen die oft, dass die ganz glücklich sind. Dann fragst du sie, warum wählen sie denn so eine rechte Partei? Also die, ja, weil die anderen gar nichts für uns machen. So, ist das ein guter Weg für einen Denkzettel? Ja, sagen Sie mir doch, wie es anders geht. So, und dann weiß ich auch nicht mehr, weißt du, weil ich kann ja nicht irgendwie zu den anderen Parteien gehen und sagen, hallo, die werden nicht gesehen. Sag ich zu denen, aber dann sagen die, ja, wir haben schon so viel, aber anscheinend nicht genug. Also ich glaube, Glück und Rechts hat nicht so viel miteinander zu tun, wie wir das gerne hätten, sondern eher…
Das heißt, hier in Norddeutschland werden die mehr gesehen?
Ja, die Menschen werden mehr gesehen. Ich glaube, dass die Leute das Gefühl haben, dass hier was passiert. Also ich glaube, sie glauben von ihrer Politik. Ich meine, wir haben ja in Hamburg eine SPD-Regierung und in Schleswig-Holstein eine CDU-Regierung. Also scheint es ja nicht an der politischen Färbung zu liegen, dass die beiden glücklich sind. Aber Tschentscher und Günther sind anders. Also Tschentscher und Günther hören ihren Leuten zu. Sie gelten als sehr beliebt. Warum sind sie beliebt? Weil sie dicht am Volk dran sind, weil Ängste und Sorgen ernst genommen werden, aber auch manchmal nicht zu ernst genommen werden, so. Weil Politik erklärt wird.
Warum spielen die, gerade die Personen, die du angesprochen hast, warum spielen die eigentlich nicht eine größere Rolle in der Bundespolitik?
Ich glaube, das ist das Geheimnis. Die wollen das nicht. Also du kannst nicht gute Politik für Hamburg machen, während du drauf schielst, irgendwie in Berlin Minister zu werden. Also das geht
nicht. Das hat ja schon einer probiert.
Ja. Ne? Ja, gucken wir mal nach Bayern.
So. Ja, ja, ich meine, das funktioniert nicht.
Auch der jetzige Kanzler.
Ich glaube, die Männer, die wir haben, sind nicht so multitaskingfähig. Das würde vielleicht wäre interessant, das mal mit einer Frau an der Spitze zu sehen. Ob das, ich glaube, da läuft es. Ich glaube, die können das. Aber die sind im Hier und Jetzt. Also Tschentscher möchte nicht Bundesminister für irgendwas werden oder Kanzler. Der möchte, dass wir in Hamburg eine schöne, gute Stadt haben, in der wir auch in 20 Jahren gut und gerne leben.
Hatte Heide Simonis große Bundesambitionen auch nicht?
Hätte man sie mal geholt. Also meine, war eine tolle Frau, ne?
Ja.
Also eine super starke Frau. Es ist ganz, meine Carsten Brosser, den ich so gelobt habe, der kommt ja, wir hatten ja auch mit Barbara von Kisseler, nur Kisseler, hatten wir auch eine Frau als Kultursenatorin, die das schon ganz schön toll gemacht hat. Ja. Und Carsten Brosser ist in diese großen Fußstapfen getreten, die toll ausgefüllt und hat diesen Geist weitergeführt. Ich glaube, es ist manchmal auch ein Mann-Frau-Ding. Ich würde wieder gerne mehr Verantwortung. Und das ist das Einzige, was mir so wirklich Bauchschmerzen macht. Das ist eine ganz schön männerlastige Geschichte, die wir da im Bund gerade haben. Das ist nie gut gegangen. Mhm. Nie, nie.
Und da ist ja CDU an der Spitze. Die haben ja die wenigsten Frauen. Ich kann mir das mal nicht erklären.
Ich meine, von dir weiß ich, dass du eigentlich keine großen Ambitionen hast, dich irgendwie politisch in der Richtung als Politiker zu engagieren. Conny, das habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wäre das für dich zumindest mal auf kommunaler Ebene, wäre das für dich mal ein Thema oder sagst du auch, nee, da bin ich nicht der Typ für?
Also irgendwie reizt es mich wirklich manchmal.
Ich kann mir dich auch sehr gut davor stellen.
Weil ich glaube, dass ich vielleicht eine Stimme vieler Menschen sein könnte.
Ja.
Also gerade
vor allem der Frauen.
Der Frauen und meiner Branche auch und schon, aber im Moment ist es irgendwie zeitlich noch ein bisschen schwierig. Aber vielleicht können wir im 214. Podcast nochmal die Frage stellen.
Ich erinnere dich, in 100 Folgen erinnere ich dich wieder dran. Hiermit ist das klar, das ist die 107. Also bei der 207. bist du wieder dran mit dem Thema. Michelle, man hat bei dir rausgehört, du liebst deine Heimatstadt Hamburg. Du bist, hast du glaube ich auch irgendwann mal erzählt, so eine Art Gewohnheitsmensch.
Ja.
Du willst hier auch gar nicht groß weg. Keine Ambition, irgendwo anders mal zu wohnen oder zu leben oder
wo
was auch immer.
Wo denn?
Ja. Nein, was ich fragen will, ist ich finde das ja toll, weil ich das auch bin und kann das sehr gut nachvollziehen. Und bei mir kommt es aus einer ganz bestimmten Motivation. Ich will wissen, ob es bei dir auch so ist, weil du ja beruflich mit so vielen unterschiedlichen Leuten auch zu tun hast, immer andere Charaktere vor der Flinte hast, mit denen du dich irgendwie arrangieren musst, um eine gute Show zu machen. Du hast verschiedene Arbeitskosmen, in denen du dich bewegst. Du hoppst von einem Kosmos in den nächsten, hast auch immer unterschiedliche Teams um dich rum. Ist es dann so eine Gegenreaktion, Gewohnheitsmensch in anderen Bereichen zu sein, um dir Struktur zu geben?
Nee, gar nicht. Ich bin mit relativ wenigem glücklich. Als Cornelia bei mir war, haben wir über Essen gesprochen und da ging es um ganz einfache Nudeln mit Tomatensauce. Ich habe gesagt, wenn die gut gemacht ist, bin ich sehr, sehr glücklich.
Das können wenige.
Ja. Das ist ja die Sache, das können wenige. Mhm. Und dann ist es mit der Gesellschaft das Gleiche. Ich brauche ein paar gute Leute um mich herum, die gut sind. Das können auch wenige. Also das reicht mir völlig aus. Ich meine, ich bin gestern durch die Stadt gelaufen. Ich bin gestern durchs Karo-Viertel gelaufen, weil ich ein bisschen Zeit hatte. Und habe ich ein paar Orte gesehen, da habe ich mir so, krass, du wusstest gar nicht, was ist das für ein Restaurant, was ist das denn für eine Bar? Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was es in Hamburg alles gibt, weil hier so viel ist.
Das geht mir
immer
genauso. Total, ja.
Ich gehe immer in die gleichen drei Restaurants, die ich kenne. Warum gehe ich dorthin? Weil ich die Chefs kenne, weil ich die Köche kenne dort, weil ich weiß, wo ich sitze, ich weiß, wo die Tür ist, ich weiß, wo das Klo ist. Das gibt mir so, ich war immer schon so, ich habe auch immer gerne in Monk geguckt, das ist für mich so mein Leben. Deswegen bin ich nie auf die Idee gekommen, was zu verändern, wo ich dachte, klar, mal in New York wohnen und dann über die Straßen zu gucken und ich bin viel unterwegs, aber kehre wieder zurück und bin glücklich hier. Nee, ich bin relativ ja, wie soll ich das sagen?
Du bist fein mit deinem Alltag.
Ja.
Wobei du aber auch gesagt hast, das ist ein bisschen auch immer die Gefahr, dass Alltag Kreativität killt.
Das stimmt. Man kann aber auch aus dem Alltag kann man auch wieder Kunst machen, wenn man Lust drauf hat. Es passiert. Also das kommt von alleine. Allein dieser Spaziergang gestern war ja, ich bin zu viel im Büro anscheinend gewesen. Dann hätte ich ins Büro nach meinem Termin zurückkehren müssen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe das, was Cornelia gesagt hat, gemacht. Ich habe einen Kaffee getrunken. Ich bin zu einer Kaffeerösterei in der Schanze gegangen. Hatte einen Freund dabei, von dem ich wusste, der mag Kaffee, aber der weiß nicht, was Kaffee ist. Ein Kollege von mir, ein afghanischer Flüchtling, der seit ein paar Monaten bei mir ist, dem ich versuche, so ein bisschen die Stadt zu zeigen, wie das hier so ausschaut, damit er Frau und Kind inspirieren kann, mit denen auch mal wegzugehen, weil die gehen auch immer in die gleichen Orte. Und dann habe ich gesagt, nimm sie doch mal mit, zeig doch mal. Die sind frisch nach Hamburg gezogen, wollen die Stadt kennenlernen. Dann saß ich mit dem in diesem Café, wir haben einen Kaffee getrunken. So, ich habe auch einen doppelten Espresso genommen, so, das war's. Also da, ne, ich habe den, die Porzellantasse, ich habe geguckt, was da ist, was für Leute in diesem Raum sitzen, was alles kostet, wie sehen die Toiletten aus, was haben die für ein Klopapier dort, was für eine Seife benutzen die, so was man so macht, wenn man selber irgendwie so in der Welt
ist.
Du kennst das. Ja. So. Und dann dachte ich mir so, das ist wunderbar. Also ich hätte jetzt nach New York fahren können, um dort auch ein neues Café zu entdecken, bin aber irgendwie 3 Meter weitergefahren und war auch ein cooles Café, das macht Spaß. Ich bin glücklich mit dem, was ist so um mich herum. So, ich bin relativ in mir ruhend in solchen Dingen.
Hört sich gut an. Hast du manchmal auch so Tage?
Ich hätte die gerne öfter, aber ich habe sie viel zu selten.
Mach sie.
Aber deswegen ist es ja so schön, dass wir hier sitzen und darüber sprechen. Draußen scheint die Sonne. Wenn ich nicht heute Abend 150 Gäste hätte, wäre das genau das Moment, wo es losgehen würde.
Ja.
Aber morgen ist auch noch ein Tag.
Ja, genau so ist es.
Sehr schön werden.
Genau so ist es.
Du bist ja auch Künstler, du hast sowohl ja so Performance-Sachen gemacht, wie wir erinnern uns an diesen Schwamm mal in der Hafen City, du malst aber auch, da allerdings
digital,
weil dir die ganze Schweinerei zu blöd ist mit
du
den
weißt
Farben
es.
Und so.
Du, ja, ja, aber Dennis, du bist ein so aufmerksamer geil. Mensch, du weißt es. Ja.
Ich finde die Begründung so geil.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich weiß nicht, wie du kochst, Kollege. Ich bin, ob du so eine, das habe ich im U-Boot nicht, ob du ordentlich oder unordentlich bist, aber also wenn das Essen serviert ist bei mir, egal ob für mich oder für mehrere Menschen, ist die Küche, sieht sie aus, als wäre sie gerade eingebaut worden. Da ist nichts vom Essen zu sehen, weil mir das wichtig ist. So, ich bin einfach auch so erzogen worden. Mein Vater ist so, meine Mutter nicht. Meine Mutter ist da, ist
kommt
da
der Monk,
nichts
der Monk
an seinem Platz, was sein muss. So, das sind so die erfolgreichen Geschäftsfrauen, die sind ein bisschen anders. Das machen andere Leute weg für die, ne?
Hier,
mein Vater
Conny,
kommt ja dann und räumt
ist
dann
Rüdiger,
auf. So,
ne?
ja, aber
der arme Rüdiger
geht,
muss aufräumen.
Es geht mir genauso, also in meiner Restaurantküche und auch wenn wir heute zum Beispiel woanders kochen, das muss einfach alles picobello sein und es muss toll vorbereitet sein, das weiß jede Kollegin, jeder Kollege von mir. Wenn ich zu Hause koche, koche ich natürlich selber, weil der Rest der Familie es einfach nicht so gut kann wie ich. Aber da bin ich irgendwie gleich schon viel lockerer, weil da kommt Rüdiger ins Spiel. Der ist wirklich an der Waschmaschine eine Eins.
Der räumt auf.
Der räumt auf, der wischt hinterher, ist einfach toll. Bringt schon mal so den Müllrest weg und das ist klasse.
Ja, meine Freundin kriegt regelmäßig die Krise, wie ich die Spülmaschine einräume, aber die ist da mehr zu Tetris geboren
seid
als ich.
Seid ihr denn nochmal, ganz kurze Frage, seid ihr die Teller vorher schon einmal abspülen und dann reinstellen oder nur das dreckig?
Nein, das wäre doppelter Wasserverbrauch, das ist ja Quatsch.
Nein. Rein, alles rein.
Ja, alles rein. Ja.
Wir haben jahrelang keine Spülmaschine gehabt. Ich bin in Heidelstedt groß geworden.
Ich musste auch immer abtrocknen
zu Hause. Bis ich 30 war, wusste ich nicht, was eine Spülmaschine ist.
Furchtbar.
Das war, aber ging irgendwie auch. Also,
ja, aber
es
war schon scheiße.
Einfacher. Ja, es hat viel Zeit gegeben. Aber ich habe viel Musik gehört und viel Nachrichten, weil das Radio lief. Also ich habe, glaube ich, wurde auch ein bisschen durchs Abwaschen gebildet, glaube ich, so zwangsweise.
Sehr schön. Zum Abschluss müssen wir noch über dich erfahren, dass du Eisbärpate bist, was ich auch großartig fand, ja, von den beiden Eisbären in Berlin.
Oh, ihr seid so gut informiert, das mag ich. Ich mag, wenn Gastgeber so toll informiert sind.
Ja, weil es über dich halt auch wahnsinnig viele spannende Sachen
zu lesen gibt. Es gibt auch viele andere Leute, die wirklich, also wo man sich denkt so, wir haben das doch alles schon so oft besprochen.
Na, ich möchte gerne noch über die Eisbären sprechen. Das weil du nämlich, also Ursprung des Gedankens ist, glaube ich, die Doku, die du gedreht hast in der Arktis.
Genau.
Und da will ich unbedingt, weil das war auch immer mein Traum, da mal hinzukommen, bin ich bisher leider nicht, will ich unbedingt dir wissen, wie es war.
Ich war an vielen Orten der Welt, ob Wüste, Hochgebirge, Dschungel, Meer, was auch immer, aber nichts ist wie die Arktis. Es ist, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist diesen blauen Himmel, den wir so oft jetzt hier in Hamburg gepriesen haben, liebe Leute da draußen. Der ist halt nicht so oft bei uns. Deswegen ist es, wir sind verwundert.
Für uns ist es was Besonderes.
So, ja, es ist was ganz Besonderes. Wenn der da ist und diese Sonne, die nicht untergeht, also ich bin halt da gewesen, wir mussten halt filmen, deswegen sind wir natürlich nicht gefahren, als Polarnacht war, sondern Polartag war. Aber eine nie untergehende Sonne. Diese Temperaturen von irgendwie zwischen minus 30 und minus 40, 45 Grad, diese majestätische Weite, diese Kraft, die das hat. Und du sitzt dort und guckst stundenlang raus und merkst, du brauchst gar nichts anderes. Du sehnst dich gar nicht nach einem Fernseher, nach einem Handy, nach gar nichts. Du guckst einfach nur und dein Auge bleibt in dieser Natur immer wieder überall hängen. Das war von der Natur her war das Wahnsinn, kulinarisch gesehen, weil das ist mir auch wichtig. Wenn ich Hunger bekomme, dann werde ich krummelig, so. Irgendwann muss ich am Tag was essen.
Ah, du bist hangry.
Aber ich esse nur einmal am Tag. Also ich esse einmal abends warm, das war's. Ansonsten esse ich so gut wie nichts tagsüber. Und das brauche ich dann, weil sonst, ne, was soll ich machen? Und wenn das nicht gut ist, das muss dann irgendwie vernünftig sein. Und das gibt's halt dort nicht. Also dort wächst ja nichts, gar nichts. Was soll denn bei minus 40 Grad wachsen? Die essen irgendwie nur die Tiere, die da sind, und die sind alle stark gesalzen, weil sie hatten früher ja auch kein richtiges Feuer und so. Also brauchst du Holz, musst du auch irgendwo herholen. Da wächst ja kein Baum. Das ist ein bisschen schwierig bei denen, also so in freier Wildbahn. Aber sonst kann ich dir das nur empfehlen, da mal hinzufahren und sich diese... Wow, einfach mal anzuschauen.
Ja, wenn man sich's anguckt, kriegt man wahrscheinlich auch ein anderes Verhältnis zu diesem Wort Klimawandel, was immer so in der Luft
rumwabert. Oh ja, wenn du mit den Leuten dort sprichst und dir das anguckst, dann kriegst du ein anderes Gefühl dafür und siehst, das ist egal. Ich habe angefangen, den Klimawandel mittlerweile nur noch selbstständig zu bekämpfen, weil die Leute das nicht mehr hören können und wollen. Wenn es nicht geht, geht's nicht, aber man kann selber was machen und dann mache ich das dann halt so. Und die Doku ist, die ist bei YouTube, ihr könnt sich die angucken, Time to Say Goodbye, ist kostenlos.
Verlinken wir in den Shownotes.
Kann man fünf Folgen sich anschauen, wie ich durch die Arktis laufe, was die Menschen so Bizarres machen, wie das dort aussieht und was das mit einem macht. Das ist schon krass, wenn dich so ein Inuit fragt, sag mal, früher haben wir im Oktober waren wir noch Eisfischen, dann ging es so los, dass wir aufs Eis gegangen sind. Jetzt sind wir im Oktober noch Kanu fahren, da ist es noch nicht gefroren. Warum ist das so? Mhm. Ich so, ach du Scheiße, so. Das ist schon einen Monat später mittlerweile und dann siehst du das. Also wir werden ja fast ins Wasser geplumpst im März. Weil die Risse dort waren. Ich fragte, sind sie Risse? Das möchtest du nicht hören, wenn du auf einer gefrorenen See da mit Eisschlittenschrunden da in der Gegend rumfährst. Da merkst du, was Sache ist. Mhm. Aber ich hoffe, dass wir auch da die Kurve bekommen. Ich bin immer zuversichtlich, dass wir das schon hinbekommen.
Krass. Ich glaube, es wäre locker noch eine weitere Stunde möglich. Wir sind aber schon bei einer Stunde. Du musst nochmal wiederkommen.
Ich bin eine Labertasche. Ich bin so viel alleine im Büro, dass ich mich freue, mit Menschen zu unterhalten.
Dann komm doch einfach regelmäßig in unsere kleine Selbsthilfegruppe hier nach Hamburg an.
So wie dein Freund ja auch mal zum Singen kommt.
So, ja, genau.
Ach komm,
genau,
schaust einfach mal rein. Wir geben dir die Termine durch.
18 Uhr, ich komme zum Singen. Ihr seid süß, ich komme so gerne zu euch. Ich mache Freude. Vielen Dank für die Einladung.
Das sehr, sehr gerne.
Ganz großartig.
Vielen Dankeschön.
Dank. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Alle Infos, die ihr heute gehört habt, alle Tipps, Links zu den Dokus, zum Zentralkomitee, was auch immer. Alles über Michelle kriegt ihr in den Shownotes verlinkt und wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.